Hallo und herzlich willkommen im Einfach-Patent-Podcast. Mein Name ist Friederike Stephan. Ich bin Patenttrainerin und helfe Unternehmen dabei, Patentwissen in-house aufzubauen. Und heute im Gespräch habe ich Sonja Labitzke, eine total spannende Frau. Sie hat als Pharmareferentin angefangen und ist nun schon seit vielen Jahren Erfinderin, war schon mit ihrer Idee sogar im Fernsehen, hat Gebrauchsmuster und Patente und ist mittlerweile als Innovationsmanagerin unterwegs. Sonja hat wirklich einige spannende Geschichten in petto und ich freue mich, wenn dich diese Folge inspiriert. Viel Spaß! Hallo liebe Sonja, ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist und ich würde dich bitten, dich einmal ganz kurz vorzustellen und uns zu erzählen, wer du bist und was du machst.
Ja, hallo Frau Friederike, ich freue mich auch total. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sonja Labitzke und ich bin, ja, ich muss sagen, leidenschaftliche Erfinderin. Also ich mache das seit ungefähr 20 Jahren und das heißt aber, ich erfinde jetzt nicht nur, sondern ich mache eigentlich so das komplette Drumherum auch. Also eigentlich ist es eher so Produktentwicklung und Vermarktung. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, mache ich halt auch so komplette Machbarkeitsanalysen. Ich vorbereite die Patente halt vor. Ich mache auch schon so erste initiale Ideen Richtung Marketing und Vertrieb, weil das ist ja auch immer wichtig, um zu checken, ob das überhaupt ein Produkt ist, wo es sich lohnt, weiterzugehen. So ursprünglich, muss ich sagen, habe ich das gar nicht gelernt. Ich bin von der Ausbildung her Industriekauffrau und habe ein medizinisches Grundstudium und habe mich dann entschlossen, irgendwann Pharmareferentin zu werden. Und wer den Beruf so ein bisschen kennt, hat das fast 20 Jahre gemacht. Da sitzt man 80% seiner Arbeitszeit entweder im Auto oder im Wartezimmer. Mhm. Und man sagt ja auch, wenn es langweilig ist, hat man die besten Ideen. Und so ist das bei mir auch. Und ich hatte immer total viele Ideen. Also ich freue mich immer, ich bin ein bisschen komisch. Ich freue mich immer, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also wenn so Produkte nicht gut sind oder wenn ich irgendwie was sehe, was so vom Ablauf irgendwie nicht gut ist. Also mein Gehirn rattert dann immer sofort los. Und eigentlich habe ich immer gesagt, ich brauche so einen USB-Anschluss an meinem Kopf und dann kommt das Produkt da schon raus. Aber so ist es ja leider nicht. so dass ich halt ganz viele Ideen hatte, aber so am Anfang gar nicht wusste, was macht man denn jetzt damit? Und muss da sagen, das ist jetzt ja auch schon über 20 Jahre her. Ne? Also heute kann man auf YouTube eingeben, keine Ahnung, wie schreibt man ein Patent oder wie baut man einen Prototypen, dann kriegt man schon irrsinnig viele Treffer. Und damals gab es ein bisschen was, aber nicht besonders viel. Und das war alles so Learning by Doing über Erfinderclubs und so weiter. Und so habe ich mich da so ein bisschen langgehangelt und habe dann mal so angefangen, die ersten Ideen, habe so Gebrauchsmuster selber geschrieben und habe das dann auch mal umgesetzt. Erste Idee war zum Glück eins, wo man keine teuren Werkzeuge brauchte. Das konnte man nähen, das ist immer ganz gut so für die Prototypenentwicklung. Habe das dann einer Firma, wo ich dachte, die wäre so eigentlich am besten dafür geeignet, auf einer Messe vorgestellt. Und die haben dann auch im Nachhinein zugeschlagen. Also am Anfang war es alles natürlich nicht ganz so einfach und ich habe auch ein paar Dinge gemacht, die ich heute nicht mehr so empfehlen würde, aber letztendlich war es dann erfolgreich, sodass das Produkt auch tatsächlich im Regal stand als Lizenz. Und das ist so ein Gefühl, wenn man da so sein Produkt im Regal steht. Das war so eine Initialzündung und habe dann immer weitergemacht, habe dann später auch noch Innovationsmanagement studiert, um ein bisschen was an Kosten zu sparen und auch Vorarbeiten besser leisten zu können. Habe dann noch gewerblichen Rechtsschutz studiert, um das mit den Patenten noch so ein bisschen besser managen zu können. Man muss halt sagen, bei manchen Patentanwälten muss man auch so ein bisschen gucken, was die da so machen. Man kann halt auch noch so Vorarbeiten leisten, dass es dann auch insgesamt ein bisschen günstiger wird, weil man schon mehr zuliefern kann und so. Ja, und heute ist es halt mein Beruf. Also ich vermarkte eigene Produkte, die ich tatsächlich auch selber produziere und international vermarkte. Und für viele andere Produkte gebe ich halt Lizenzen an Firmen. Das heißt, die stelle ich nicht selber her, sondern ich gehe dann nur bis zum Patent und suche mir eine passende Firma. Und mittlerweile sind halt einige von den Firmen auch, die mich dann ansprechen, ob ich mal wieder Ideen hätte oder die sagen mir konkret, für bestimmte Produkte würden sie sich irgendwie passende Produkte wünschen. Und dann mache ich auch schon mal Innovationsworkshops und was ich auch mache, ist so Vorträge halten zum Thema Kreativitätstechniken, Innovationsentwicklung und letzte Zeit halt auch schon mal so in Kombination mit KI zum Beispiel, das ist auch ganz nützlich. Ja, das ist so das, was ich tue.
Wahnsinn, du bist so der Wahnsinn, wirklich sensationell, was du alles schon gemacht hast und welchen Weg du gegangen bist, wie dein Lebenslauf aussieht. Also das ist ja wirklich fernab von jedem Standardlebenslauf, den man so sieht.
Stimmt.
So spannend, wirklich. Und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass du im Podcast jetzt zu Gast bist, weil ich glaube, das ist einfach eine super große Inspiration für alle, die jetzt gerade zuhören. Du hast ja ein Kernprodukt, was bekannter geworden ist, das ist der BoneGuard.
Genau, ist auch so ein Herzensprodukt von mir.
Ja, genau. Erzähl doch mal die Geschichte, wie es dazu gekommen ist.
Also gekommen ist es bei so vielen Produkten. Man sieht halt irgendwie ein Problem und sucht dafür eine Lösung. Und zu dem Zeitpunkt, hatte ich einen Hund, einen Hoverwart, den Robin. Und Hunde kriegen halt Kauartikel, ne, aus verschiedenen Gründen. Einmal zur Zahnreinigung, aber auch zur Beschäftigung. Und das wirkt auch beruhigend und so weiter. Ist also ganz sinnvoll, denen das zu geben. Und was mein Hund immer gemacht hat, ist, der hat halt so, solange er es noch gut festhalten konnte, hat er halt schön dran rumgeknabbert. Und wenn das dann irgendwie so schön glitschig geworden ist, dann hat er keine Lust mehr gehabt, das festzuhalten und hat es einfach runtergeschluckt. Und das ist halt nicht so gut, weil diese gepressten Kauartikel, die bleiben halt ganz gerne so im Hals stecken, in der Speiseröhre, oder wenn es durchgeht, bleiben sie halt lange im Magen liegen. Und das war bei meinem Hund ein paar Mal so. Und ich habe es dann immer noch relativ früh gesehen und ihm wegnehmen können. Und einmal hat er es so weit runtergeschluckt, dass es stecken geblieben ist. Und ich habe es echt kaum noch rausgekriegt und er ist fast gestorben. Mhm. Und ab da habe ich dann gesagt, oh, das ist jetzt echt gefährlich. Und dann dachte ich, na, für Tiere gibt es ja super viel Kram. Dachte, dann gehst du mal irgendwie, keine Ahnung, auf so einen großen Online-Shop und da wird irgendwie sowas geben in der Richtung. Und es gab aber echt nichts. Und so bei der Recherche habe ich halt aber ganz viele Internetberichte gefunden, dass Hunde daran gestorben sind, dass Tierärzte waren, irgendwas zu geben, so an harten Kauartikeln. Dann dachte ich, ja cool, ich hatte ja schon mal ein paar Ideen entwickelt und die Lizenz vergeben, dann setzte dich mal an die Arbeit. Habe dann auch so weit einen schönen Prototypen gehabt, habe das einer großen Firma angeboten und die wollte es aber nicht haben. Da war ich echt irgendwie geschockt, weil ich fand es war eine meiner allerbesten Ideen. Mhm. Und aber ich war halt bis dahin auch noch nicht so weit, dass ich selber produzieren weder konnte noch wollte. Und bin dann mit den Prototypen auf eine Erfindermesse gegangen. Das ist die Jena in Nürnberg, also sehr zu empfehlen, wenn jemand was Geschütztes hat, was er vorstellen möchte. Und da ist es echt gut angekommen und da habe ich auch so eine Silbermedaille gewonnen und dann kamen auch so verschiedene Firmen auf mich zu, auch die dann Interesse hatten, das Ganze zu produzieren. Und bin dann kurz drauf, ein paar Monate später, ist dann die Interzoo gewesen in Nürnberg. Das ist so die alle zwei Jahre stattfindende größte Messe für Heimtierbereich, also weltweit die größte, sogar hier in Deutschland. Und habe dann da relativ kurzfristig einen Stand mir gebucht. Und weil es so kurzfristig war, musste ich jetzt auch so einen sehr großen nehmen, was ich mir fast nicht leisten konnte eigentlich. Aber es war im Nachhinein total gut. Also das war der absolute Burner. Also wir waren wirklich, die geht, ich glaube, 4 oder 5 Tage. Wir waren bis auf den letzten Tag von morgens bis abends belagert und konnten mit keinem irgendwie, also ganz viele Mails kamen hinterher noch. Wir konnten sie nicht sprechen, weil sie die ganze Zeit in Gesprächen waren. Und dann wurde da ein Innovationspreis unter allen innovativen Produkten. Und ich glaube, das waren 20.000, die vorgestellt wurden. Dann haben wir da so ein Ticket bekommen, um zu pitchen. Und haben dann nochmal den zweiten Platz gemacht. Also von allen Produkten, die da teilgenommen haben. Und ich hatte ja bis dahin immer noch nur Prototypen, ne, und so eine kleine Nullserie. Und der Gewinn war allerdings eine Listung bei Fressnapf, also der europäische größte Händler, ne? Also ich glaube, allein in Deutschland zu dem Zeitpunkt waren es irgendwie 700 Läden, plus Europa sind noch ein paar dazu gewesen. Heute sind es ja noch größer. Und da stand ich halt vor dem Problem, okay, jetzt wird's ernst. Und ich war noch fest angestellt, ich habe das alles nebenberuflich gemacht zu dem Zeitpunkt noch. Und musste mich dann entscheiden, habe gesagt, okay, aber so eine Chance lasse ich mir jetzt nicht entgehen, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie man das macht, und habe einfach zugesagt und habe dann losgelegt. Ich habe dann aber auch meinen Job gekündigt, weil das nebenberuflich natürlich jetzt echt nicht mehr ging. Mhm. Und habe es dann echt so kurz auf knapp, man kriegt ja da Termine und muss liefern und strafen, wenn es nicht klappt und so weiter. Ich habe das gemacht, weil ich denke, okay, kann ja nicht mehr als schief gehen. Und bin dann da gelistet gewesen bei Fressnapf. Und danach, als es dann erfolgreich wurde, kam dann diese ursprüngliche Firma, die die Lizenz nicht haben wollte, weil sie das vielleicht erstmal als nicht so passend für ihr Sortiment gesehen hat, und hat dann aber doch eine Lizenz haben wollen, haben mich dann angesprochen. Und dann ist es so eine Situation gewesen, ich hatte jetzt ja schon einen relativ großen Kunden und auch eine große Produktion angeworfen und habe dann aber trotzdem noch eine Lizenz vergeben, also bin dann quasi hybrid gefahren, ne? Das kann man machen, man kann sich den Markt so ein bisschen aufteilen. Ich habe dann gesagt, okay, dann macht ihr die ganzen großen Kunden wie Fressnapf und Futterhaus und gibt ja auch noch andere Ketten. Und ich mache halt so kleine Barfläden mit einem Sortiment an deutschen, feinen, kleinen Kauartikeln und ihr macht dann halt das Große. Und so haben wir uns das aufgeteilt eine ganze Zeit.
Wow, okay. Ist das eigentlich deine erste Erfindung gewesen oder ist das, hast du vorher auch schon Erfindungen gemacht?
Ich hatte vorher Erfindungen, die ich aber ja, bis auf eine kleine nie selbst hergestellt habe. Ich habe eine kleine, die habe ich hier in Deutschland in so einem Hausfrauenverbund nähen lassen und im kleinen Stil auf Messen so vermarktet. Ansonsten habe ich Ideen immer schon patentiert und in Lizenz vergeben. Aber das war die erste, wo ich so richtig groß produziert habe, mit allen Gesetzen, die man da zu beachten hat, was ich vorher auch alles nicht so wusste. Das gibt ja leider kein Buch zu kaufen, ne? Diese Gesetze musst du beachten, sondern man muss halt viel durch Erfahrung lernen und nachträglich korrigieren und ja, nach bestem Wissen und Gewissen halten.
Jetzt hast du gerade schon erzählt, dass die erste Firma irgendwie erstmal gesagt hat, nee, wir wollen die Lizenz nicht haben, und dann hinterher doch noch auf dich zugekommen ist. Also echt auch so schön. Was für Stolpersteine hattest du denn allgemein beim BoneGuard? Da gab es doch bestimmt so Sachen, wo du an manchen Punkten standest und dachtest so, oh, wie soll ich das denn jetzt machen? Oder ne, wo du die Steine erstmal aus dem Weg räumen musstest. Herausforderungen, sag ich mal, ne?
Ja, also es gibt so mehrere. Also erste war so ganz am Anfang beim Prototypenbau. Ich modelliere, also wenn es eigentlich was Physisches ist, was man jetzt nicht nähen kann oder so, sondern was Festes, was man spritzgießen müsste oder so, braucht man ja einen Prototypen und so eine CAD, ne? Also so eine technische Zeichnung, aufgrund derer dann hinterher produziert werden kann. Und das war für mich ein Ding, weil das war noch vor meinem Studium, da hatte ich halt keine Ahnung von CADs und so weiter und musste jemanden finden, der mir die macht. Und dann hatte ich halt auch einen Produktdesigner und ein Produktdesigner kennen sich nicht unbedingt gut mit Produktion aus. Und das, was produzieren zu können, ist nochmal was anderes, als man nur einen Prototypen in 3D druckt, weil da gibt es dann Hinterschnitte, ne, die man aber dann so nicht machen kann, aber 3D drucken könnte. Das ist so ein bisschen problematisch, weil ich davon keine Ahnung hatte. Und dann hatte ich halt eine tolle CAD und dann kam aus der Produktion zurück, nee, das kann man ja so gar nicht machen, so kriegen wir ja kein Werkzeug gebaut. Ne? Das ist, fand ich schwierig. Und ich wollte super gerne in Deutschland produzieren und ich habe keinen Produzenten gefunden. Also ich wollte das in Naturkautschuk machen und Naturkautschuk ist in Deutschland so ziemlich in fester Hand der Automobilindustrie und die wollen auch nur branchennahe Dinge machen. Also keine Ahnung, irgendwelche Gummidichtungen und so hätte ich da machen lassen können, aber nee, Hundespielzeug wollten sie nicht, so haben sie es immer genannt. Und dann hatte ich aber einen ganz tollen Hersteller, die waren auch wirklich bereit, da mit mir so in die Entwicklung noch weiterzugehen. Die haben aber keinen Naturkautschuk verarbeitet, sondern nur so technische, künstliche Kautschuk und die wollte ich halt nicht. Die haben auch ein bisschen andere Materialeigenschaften. Das war auch so ein Ding, was ich noch lernen musste. Sowas mit Schorhärten und so weiter habe ich mich ja vorher. Ich bin ja kein Materialwissenschaftler und musste mich da halt selber so reinfuchsen halt, ne? Das Naturkautschuk ist halt deutlich resistenter als künstlicher Kautschuk, weil der reißt nicht weiter. Da kann man zwar ein Loch reinmachen, aber wenn der Hund seinen Zahn da rein hat, kann er da nichts mehr rausreißen. Ne? Das kann halt nur Naturkautschuk. Und das muss man halt alles dann mit der Zeit lernen. Aber das waren so meine größten Schwierigkeiten, so Prototypen herstellen, die CAD hinbekommen und dann Hersteller finden.
Du warst ja mit dem Wohngard sogar bei der Höhle der Löwen.
Mhm,
Kannst du uns
genau.
mal dazu ein bisschen erzählen, wie das war, wie das dazu gekommen ist, wie es auch war, dann dort aufzutreten, vor den Investoren zu stehen? Und ja, so ein bisschen, erzähl doch einfach mal ein bisschen.
Ja, also ursprünglich. Also ich wollte nicht unbedingt ins Fernsehen, weil ich bin jetzt gar nicht so jemand, der gerne sein eigenes Gesicht in irgendeine Kamera hält. Und ich hatte, der Start war auch gar nicht Höhle der Löwen, sondern das Ding des Jahres. Und die drehen ja in Köln auch, also beide drehen in Köln, aber das Ding des Jahres. Und die hatten ja, wie lange ist denn das jetzt her? Glaube ich 3, 4 Jahre oder so, die erste Staffel. Und ich hatte mich da nicht beworben, die hatten mich auch ursprünglich nicht auf dem Schirm. Aber es gab ein Zoogeschäft in Köln und die hatten den Wohngard groß da stehen und hatten ein Riesenschild dran, Erfindung aus der Region. Und ich bin ja hier in der Eifel, in der Nähe von Köln. Und das hatte wohl eine Redakteurin oder auf jeden Fall jemand, der im Auswahlteam ist, gesehen und dachte dann, das wäre doch eigentlich, die waren schon, glaube ich, durch mit ihrem Prozess. Und dann meinte sie, das wäre eine gute Idee, wenn ich Ersatzkandidatin wäre, weil das waren, glaube ich, 8 Aufzeichnungstermine. Und wenn dann, da sind immer 10 Erfinder da gewesen und falls einer ausfiele, bräuchte man halt jemanden, der da ist und dann einspringen kann. Und es ist aber, die 8 Sendetermine, nicht eine einzige Person ausgefallen. Und dann haben die auch gesagt, das haben die noch nie erlebt, ne? Dass keiner ausfällt bei so vielen Teilnehmern, die auch unerfahren sind, noch mit Kamera und so. So, und das hatte ich ja alles, ne? Ich hatte einen Pitch vorbereitet, ich hatte ja auch schon hier die ganzen Aufnahmen vorneweg und Kamerateam war hier und halt Home Story gedreht. Also ich hatte jetzt schon so reingeschnuppert in die Luft. Und dachte, na, wenn die mich nicht wollen, dann gibt es ja noch eine andere Sendung. Dann habe ich mich halt bei Höhle der Löwen beworben. Und ja, das ist dann auch ganz gut gelaufen. Da geht man halt vorher nochmal zu so einem Pitch. Das wird ja von Sony produziert und die machen auch so die Vorauswahl. Da muss man da hin und das einmal so pitchen, wie man es denn denkt, dass man es dann auch vorführen wollte im Käfig. Und dann haben sie das halt dem Sender vorgestellt, dann ist nochmal eine Auswahl und dann kriegt man irgendwann Bescheid, okay, in 2 Wochen bist du dabei. Und dann hat man halt nur noch 2 Wochen Zeit, das Ganze vorzubereiten. Und ja, dann, man muss halt selber alles besorgen, ne? Kulisse und im Pitcher arbeiten. Also man ist halt komplett dafür verantwortlich, wie es dann da aussieht. Man kriegt auch nichts. Viele denken ja einmal, das ist so geskriptet, ist es echt nicht, ne? Also diese ersten 3 Minuten, die darf man halt selber vorbereiten. Man kriegt auch nochmal Feedback. Und was dann danach passiert, ist sowieso komplett frei. Und man hat auch vorher keinen Kontakt zu diesen Löwen. Das wird auch da streng verhindert, wenn man da schon da ist, zu diesem, an diesem Tag, wo aufgezeichnet wird. Also da finden 0 Absprachen oder so statt. Mhm. Ja, und der Tag an sich ist ziemlich aufregend. Also man ist dann mit den ganzen anderen, die an dem Tag auch dran sind, in so 2 Räumchen den ganzen Tag eingesperrt. Da wird dann immer aufgepasst, dass man nicht rauskommt, nur mit Bodyguard, damit man nicht irgendwie so einem Löwen über den Weg läuft, die ja da auch irgendwo rumlaufen. Und ich hatte ja noch einen Hund dabei, ne? Ich musste das ja vom Hund vorführen lassen, das war ja auch immer, der musste dann zwischendurch Pipi machen, da musste ich immer mit Begleitschutz raus und so. Und das Witzige war, dann sind wir mit Begleitschutz, standen wir im Aufzug, die Tür war schon zu und mir hat man vorher gesagt, wenn ich einen Löwen sehe, ich darf mit dem nicht sprechen und so weiter, dann ging die Türe wieder auf und Ralf Dümmel kam rein. Dann stand ich da irgendwie direkt neben dem, er so, ah, schönen guten Tag, und ich so, guten Tag. Ich hatte ja die Anweisung, ich darf nicht reden mit ihm. Das war schon echt verrückt. Ja, und irgendwann ist man halt dran. Ne? Vorher ist es echt eine angespannte Situation, ne? Weil da sitzen halt, ich glaube, wir waren mit 7 oder so an dem Tag und alle sind nervös und üben nochmal ihren Pitch und gehen nochmal ihre Zahlen durch und so. Und ich war auch so, glaube ich, die Vorletzte, die dran war, irgendwann am Nachmittag. Ja, dann hast du noch Interviews vorher und nochmal eine Generalprobe und dann nochmal eine Probe mit dem Kameramann, der dann wissen will, von wo nach wo läufst du denn, ne? Damit er sich so ein bisschen drauf einstellen kann, was er so einfangen muss. Mhm. Und also dann hinterher, also bevor die Türe aufgeht, steht man ja noch da. Und dann habe ich gesagt, okay, stopp, ich weiß gar nichts mehr. Also ich hatte so voll den Blackout irgendwie so eine Minute vorher gesagt, nee, Moment mal, nicht die Türe aufmachen, ich weiß hier nichts mehr. Ne? Und dann alle standen dann so ganz gespannt, ja, kein Problem, lass dir Zeit. Dann so, und jetzt? Ich so, nee, ich weiß immer noch nichts. Und jetzt? Ich so, ach was, ey, mach einfach die Türe auf, wird schon wieder kommen. Und war dann auch so, ne? Also dann, wenn man dann da drin steht, ist irgendwie bei mir zumindest die ganze Nervosität vorbei gewesen. Und dann war es echt gut. Und auch sehr wertschätzend. Also muss sagen, das hat schon, also abgesehen von dieser ganzen Anspannung drumherum, ist es wirklich eine super Erfahrung gewesen. Und total wertschätzend, die Löwen waren super nett und so, also und auch hinterher kriegt man ja das, man geht ja irgendwann raus, ne, nach dem ganzen Auftritt und dann unterhalten die sich weiter und das, man sieht ja das alles gar nicht, ne, also auch, du weißt ja sowieso nicht, ob du ausgestrahlt wirst und was die hinterher über dich reden, weißt du sowieso gar nicht, das hast du nicht mitbekommen und wie das Ganze zusammengeschnitten wird, das was vorher ist, das weiß man auch nicht, also ist da eine riesen Überraschung am Tag der Ausstrahlung.
Oh, wow. Ja, was für eine Erfahrung.
Ja, total. Also,
du hast ja vorhin erzählt, du hast selber schon mal ein Gebrauchsmuster geschrieben. Du hast ja auch mehrere Patente, also bist Inhaberin mehrerer Patente. Mhm. Du hast da ja mit Patentanwälten zusammengearbeitet. Musstest du auch schon mal deine Patente verteidigen? Und wenn ja, wie war das denn? Wie hast du das gemacht?
Ja, das Lustige ist, dass ich eigentlich das schlechteste Geschriebene einmal Gebrauchsmuster verteidigen musste. Ich glaube, dass die Firma gar nicht wusste, dass ich ein Gebrauchsmuster habe. Das war auch das, wo ich gesagt habe, ach, ganz am Anfang hatte ich schon mal ein Produkt. Also habe ich da so ein bisschen von so einer, also Hausfrauen ist jetzt böse gesagt, ne? Das war so ein Nähclub irgendwie. Die haben mal jeder in Heimarbeit so 50 von den Produkten halt genäht und mir dann wieder ausgehändigt und ich habe dann die Verpackung gemacht und so und dann mich auf Hundemessen gestellt und ich denke, dass die einfach gesagt haben, guck mal, da steht so ein Mädel, das Produkt ist ganz gut, aber die ist ja völlig unprofessionell, das machen wir mal besser und haben gar nicht damit gerechnet, dass ich ein Gebrauchsmuster habe und die haben das komplett, das ist ein ganz großer Hersteller gewesen, nicht der, mit dem ich heute noch zusammenarbeite, haben das 1:1 nach China geschickt und nachbauen lassen. Mhm. Die haben auch meine Anleitung, die dabei lag, komplett abgeschrieben. Also es war komplett das gleiche Produkt. Ich hatte sogar so eine kleine Gummilasche da dran, wo man das hätte aufhängen können. Und selbst das haben die nachgemacht, obwohl ich das nie irgendwie erklärt habe, wofür das ist, weil ich es hinterher selber nicht mehr so gut fand. Und ich habe das auch erst gar nicht gemerkt, weil die haben das auch, das hat nie irgendwo im Laden gestanden. Ich habe das dann bei einem Kunden von mir gesehen, dass das plötzlich mein Produkt eine andere Farbe hatte. Und ich habe das immer in einer Farbe nur hergestellt, weil es dann günstiger ist, ne, wenn man kleine Losgrößen macht. Und dann gab es das plötzlich in anderen Farben. Und dann dachte ich, hat er jetzt da mit Photoshop irgendwie was gemacht? Gefallen ihm meine Bilder nicht? Dann habe ich ihn einfach angerufen und habe den gefragt, warum er mein Produkt in Rot da abbildet. Dann sagt er, ja, wieso? Weil das rot ist. Dann habe ich gesagt, nö, es gibt es nicht in Rot. Wo haben sie das denn dann bitte her? Und dann kam halt raus, ne, dass es das von jemand anderem 1:1 gibt. Ja, und dann habe ich da bei der Firma erstmal angerufen und gesagt, wie es ist. Und die wollten nichts von mir wissen. Die wollten nicht mit mir reden. Aber ich lasse mich ja nicht abwimmeln und habe dann die private Telefonnummer mir von dem Geschäftsführer besorgt und habe ihn dann privat angerufen und habe gesagt, dass ich ein Problem mit ihm und seiner Firma hätte. Der hat mich aber überhaupt nicht ernst genommen. Ne? Er so, haha, dann verklagen sie mich doch. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, das wissen wir ja beide, dass ich dafür nicht genug Geld habe. Ne? Aber ich sage, wir machen einfach was anderes, dann zeige ich sie halt an, dann stelle ich einen Strafantrag und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ne? Ich sage, dann kriege ich jetzt vielleicht kein Geld dafür, für mein Patent, aber sie kriegen halt schon irgendeine Strafe. Und dann wurde er erstmal ganz still, hat ein paar Sekunden gewartet und dann meinte er so, was wollen Sie? Und dann habe ich nur gesagt, ja, ich will nur mein Recht haben, Sie haben ein Produkt von mir geklaut und das möchte ich halt nicht und so. Und dann hat er mir halt angeboten, einen Lizenzvertrag zu machen. Dann habe ich erstmal gesagt, ja, schicken Sie mir mal einen Vorschlag zu. Und der war aber wirklich nicht gut. Dann habe ich ihn nochmal zurückgeschickt mit Änderungswünschen. Das haben sie dann wieder nicht so gemacht. Dann habe ich irgendwann gesagt, nee, also mit euch möchte ich jetzt keine Lizenz mehr eingehen. Und dann gehe ich wieder zurück zum ersten Schritt. Und dann haben wir uns aber dann irgendwann darauf geeinigt, dass sie mir halt eine relativ hohe Summe zahlen. Dann hat er sich noch beschwert, dass die Summe jetzt höher ist als das, was sie jemals mit dem Produkt verdient haben. Und dann habe ich gesagt, na gut, aber er wird jetzt wahrscheinlich verstehen, dass ich da kein Mitleid mit ihm habe. Und ja, so ist das dann gewesen. Und dann ja, haben wir uns da geeinigt. Dann habe ich auch nochmal, das war ganz lustig, dann wollten sie von mir auch nochmal eine Bestätigung haben, dass ich keine weiteren rechtlichen Schritte einleite. Also war dann doch ganz überzeugend, glaube ich. Mhm. Und ja, und mittlerweile heute habe ich doch noch in anderen Zusammenhängen mit dem Geschäftsführer zu tun, verstehen uns sehr gut. Also ist halt Business, ne? Ich habe das damals persönlich genommen, aber heute kann ich drüber lachen und wir sind auch ganz gut miteinander.
Wow, also ich finde es so spannend, was du alles zu erzählen hast und was du alles schon so erlebt hast und wie mutig du auch bist und einfach mal losgegangen bist und den angerufen hast und dir die private Telefonnummer besorgt hast. Also ich meine, ja, da gehört schon was dazu.
Hat vielleicht damit zu tun, dass ich Pharmareferentin bin, da ist man gewohnt, dass man jeden Tag so oft abgewimmelt wird.
Ja, das kann gut sein, dass diese Vorerfahrung dir wirklich geholfen hat in der Situation. Naja, stimmt. Du hast ja vorhin erzählt, dass du sogar noch Innovationsmanagement und gewerblichen Rechtsschutz studiert hast.
Ja.
Krass, also einfach, weil es dich ja interessiert hat und du gesagt hast, ja, ich würde gerne auch die Vorarbeiten so ein bisschen mehr von mir machen, sodass ich dann halt vielleicht günstiger werde mit dem Patentanwalt. Und jetzt ist es ja im Prinzip dein Beruf, ne? Innovationsmanagerin.
Ja, genau.
Kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen und auch, was du genau machst?
Genau, also ich habe ja die GmbH und unter dem Dach der GmbH vermarkte ich halt ja einmal den Bohngard und noch zwei andere Produkte, mache da halt die Produktion, die Vermarktung und so weiter. Und was ich halt auch mache, ist halt, ja gut, meine eigenen Lizenzen halt weiter vermarkten auch. Und was ich halt dann auch für Firmen anbiete, sind so Innovationsworkshops, weil ich gehe halt auch schon mal auf Messen dann, spreche dann Firmen irgendwie an, ob sie Interesse hätten. Und in Deutschland ist allerdings so die Offenheit noch nicht so wie in Amerika, so für Open Innovation. Ne? Da ist noch mehr so dieses, nee, das können wir alles selber. Und wenn ich dann so die Antwort bekomme, dass die Firmen sagen, nee, wir nehmen von außen keine Erfindung, dann kann man ja ins Gespräch kommen oder bin ich dann halt auch meistens schon an der richtigen Stelle und kann dann halt mit denen sprechen, wie es dann ist mit Workshops und so weiter, weil ich da halt ja auch nochmal vielleicht eine andere Herangehensweise habe, als Ingenieure das klassischerweise machen. Ne? Also wir haben viele Kreativitätstechniken, die man nutzen kann und ich bin da auch so echt der Junkie und ist immer ganz gut. Vor allen Dingen bin ich eine Frau und da gibt es ja nicht so viele und gerade wenn man dann mit Männern zu tun hat, ist es vielleicht auch nochmal eine ganz neue denkerische Herangehensweise an Problemstellungen und so. Ne? Also man muss es ja nicht genauso machen, aber es kommen auf jeden Fall immer gute Ideen hinterher raus aus so einem Workshop und ganz oft sind auch Dinge bei, die schon direkt patentiert werden können dann.
Okay, ja. Spannend. Du hast gerade gesagt, Kreativitätstechniken. Welche Techniken benutzt du persönlich?
Also so im klassischen Bereich gibt es ja sowas wie morphologischer Kasten, den nutze ich halt ganz gerne, um einfach mal, weil ich halt ganz gerne Produkte auch verbessere. Und da kann man halt mit der Methode die Produkte auseinandernehmen und dann so Einzelteile sich angucken und dann nochmal verbessern. Das sind aber, muss man sagen, immer so systematische Hilfsmittel, ne? Also so eine Kreativitätstechnik erfindet ja nichts für einen, sondern hilft einem, ein bisschen strukturierter zu denken. Und also meine Lieblingstechniken kommen eigentlich so aus dem TRIES. Das ist so eine Methode, die auch oft Ingenieure benutzen. Die wurde, das ist, glaube ich, jetzt schon fast oder über 70 Jahre alt, die Methode. Das hat ein Russischer, der war Erfinder und Science-Fiction-Autor entwickelt. Finde ich auch so eine witzige Kombination, weil ich liebe auch Science-Fiction und Fantasy und so. Und dem ist halt aufgefallen, der war auch beruflich damit befasst, so Patente einzureichen. Und ihm ist dann irgendwann aufgefallen, dass so viele Patente dann doch so einer ähnlichen Gesetzmäßigkeit oder so einem ähnlichen Lösungsmechanismus folgen. Und er hat darauf aufbauend halt verschiedene Methoden entwickelt, also so eine bestimmte Matrix. Und innerhalb vom TRIES gibt es mittlerweile, das ist ja auch so ein lebendes System und wächst immer weiter, ganz viele Methoden, die einem dann helfen, auch so vom Ende zu gucken. Also wie sieht so eine ideale Erfindung aus und dann schrittweise immer weiter zurückgehen, wie wäre es denn technisch umsetzbar zum heutigen Zeitpunkt und so. Also solche Methoden nutze ich. Wobei ich habe immer so, initial ist es bei mir eher so Eureka-mäßig. Ich habe irgendwie so eine Idee, weil ich direkt sehe, wie es gehen könnte. Aber natürlich nutze ich dann Methoden, um das Ganze zu verbessern und zu verfeinern. Also dann muss man wirklich systematisch rangehen, ne? Also ist nicht so, dass man das perfekte Produkt in so einem Eureka-Moment dann irgendwie da designt hat.
Ich glaube, der, wo du es gerade gesagt hast mit dem Erfinder von TRIES, ich glaube, der hat doch bei Samsung gearbeitet und Samsung arbeitet auch immer noch sehr viel mit TRIES. Also die sind wirklich da die Vorreiter, was TRIES angeht.
Ja, also ich finde es, also für mich, wir hatten auch deswegen habe ich auch das Studium in Österreich gemacht, weil die haben das komplette Studium eigentlich auf TRIES aufgebaut.
Ah, okay.
Also ich bin der totale TRIES-Junkie. Also ich liebe TRIES, kann man ja auch verschiedene Zertifizierungen machen und so. Ja. Und also es ist wirklich super.
Spannend. In welchen Situationen bekommst du denn die besten Ideen, wenn du entspannt bist?
Beim Autofahren. Also beim Autofahren, am besten noch als Beifahrer, weil dann kann man ein bisschen tiefer reingehen und muss sich nicht auf den Verkehr konzentrieren. Und ansonsten auch, wenn ich selbst Auto fahre. Also nicht, wenn ich gerade in der Stadt einen Parkplatz suche, dann nicht. Aber so auf der Autobahn, wenn es nicht so voll ist, bekomme ich eigentlich da immer die meisten Ideen. Dann habe ich auch immer was so für Sprachaufzeichnungen im Auto. Weil es ist echt immer wichtig, weil... Das ist echt, ne? So Ideen, die sind dann manchmal eine Stunde später komplett weg. Dann weiß man noch, da war was. Und dann ist das wie so ein Wort, was man auf der Zunge hat, wo man dann sucht und sucht und manchmal kommt es auch nicht mehr wieder.
Ja, das kenne ich auch von mir. Muss man sich eigentlich direkt aufschreiben oder irgendwie, ne, mit der Sprachnachricht, wie du gerade gesagt hast, einmal kurz ins Handy sprechen, dass es nicht weggeht.
Ja, beziehungsweise ins Handy darf man ja nicht mehr. Nur durfte man früher, das darf man ja nicht mal mehr zum Dreinsprechen das Handy in die Hand nehmen. Ich habe da so ein altes Diktaphon. Wobei mittlerweile darf man das auch nicht mehr. Das durfte man dann eine Zeit, wenn es kein Handy war. Auch das darf man mittlerweile nicht mehr. Also jetzt fahre ich öfter auch mal an Raststätten raus und schreibe dann schnell was auf.
Ja, genau, stimmt. Beim Autofahren sollte man das vielleicht nicht machen. Aber sonst, wenn man einfach irgendwie zu Fuß unterwegs ist, da mal kurz reinbrabbeln, das hilft ja schon, sich zu ändern. Du hast es eben gerade schon mal nebenbei angesprochen. Du bist ja wirklich eine von eher wenigen Frauen, die so unterwegs ist und Erfindungen macht und sich mit dem ganzen Patentieren auch auseinandersetzt. Ich glaube, es gibt also es gibt eine Patentanwältin auf LinkedIn, die darüber immer wieder schreibt. Die sagt, irgendwie 6% sind es im deutschen Raum, die Erfindungen machen, also Frauen, ne? Und ich glaube, das Europäische Patentamt sagt irgendwas um die 10 bis 13% oder so, glaube ich, Frauen, die da Anteile an Erfindungen, also Erfindungen machen. Wie ist denn das für dich, wenn du jetzt in einem Umfeld bist mit vielen Männern? Wie fühlst du dich dabei? Was hast du für Erfahrungen gemacht als Frau?
Ja, also erstmal kann ich das bestätigen, ne? Ich bin immer so in Erfinderclubs auch gewesen und so ganz am Anfang war ich tatsächlich immer die einzige Frau unter vielen älteren Männern. Also oft waren das so in Pension befindliche Ingenieure und so, ne? Also ich bin das da gewohnt. Also mir ist es angenehm. Also ich habe jetzt gar kein Problem damit. In einem Erfinderclub war es schon ganz am Anfang, ist ja dann ja auch schon über 20 Jahre her, sodass man da so ein bisschen belächelt wurde, bevor man dann vielleicht auch mal was gesagt hat. Ne? Dann hat man sich da schon den Respekt verdient. Aber so im ersten Schritt dann nicht. Aber ich muss sagen, heute ist es eigentlich nur vorteilhaft als Frau. Also es werden einem überhaupt keine Steine in den Weg gelegt. Und ich würde auch sagen, eher im Gegenteil. Man ist ja was Besonderes dadurch. Und wird halt auch schon mal eingeladen, weil man halt die Frau ist. Ne? Also es bin zwar kein Freund von Frauenquote eigentlich, aber wenn man was zu sagen hat, ist es halt auch eine gute Möglichkeit. Man muss sich natürlich zeigen und man muss auch irgendwas tun. Also man muss auch Dinge umsetzen, man muss erfolgreich sein in dem Bereich und wissen, was man da sagt. Aber ansonsten, es gibt total viele Förderungen für Frauen, es gibt Plattformen. Es war ja gerade vom Patentamt, wo ich da auch interviewt worden bin und so weiter. Und die haben was über Frauen im Patentwesen berichtet. Also es ist schon total offen geworden. Also ich finde es als Umfeld sehr gut.
Also an der Stelle, Frauen, die jetzt zuhören, ihr könnt hier ganz viel Inspiration und Motivation euch abholen von der Sonja, die das so toll umgesetzt hat schon in ihrem Leben.
Ja.
Und ja, scheint gut zu laufen.
Ja.
Was wären denn jetzt deine Tipps an Erfinderinnen, Erfinder im Umgang mit Erfindungen und auch wenn man das monetarisieren möchte?
Also der erste Tipp ist, das ist halt wirklich eine tolle Tätigkeit und ich spreche auch immer Leute, wenn ich mich vorstelle, die sagen, ja, ich hatte da auch mal eine Idee und habe mich aber nicht getraut, das zu machen, weil das muss ich ja mein Haus verpfänden oder ich habe das ja Geld erst gar nicht. Und man kann das, es gibt viel Unterstützung, ne? Also viele Patentanwälte machen eine Erstberatung, mittlerweile kann man selber auch viel rausfinden über YouTube, also nicht die Idee einfach in die Schublade legen, weil man denkt, das ist alles viel zu schwer und ist unmöglich. Und es gibt ja auch Förderungen, ne, über den SME-Fund oder über Vipano, also sich da auch mal schlau machen. Und dann ist aber der wichtigste Tipp, nicht mit der Idee so frei hausieren gehen. Also ich habe eine Dame mal kennengelernt, die mich angesprochen hat mit einer durchaus guten Idee und diese aber wirklich einfach ohne Schutz und ohne Geheimhaltungsvereinbarung auf eine Messe und hat das verschiedenen Firmen vorgestellt. Mhm. Das ist natürlich tödlich. Also ist nicht nur schlimm für die dass es vielleicht geklaut wird, sondern die Firmen können da auch nichts mehr mit anfangen, weil ich stelle das 4 Firmen vor, mit einer will ich vielleicht einen Lizenzvertrag machen, aber die können das gar nicht mehr, weil 3 andere Firmen wissen jetzt ja auch davon und könnten das, man kann das gar nicht mehr patentieren, weil das ja jetzt schon eine veröffentlichte Idee ist. Also wirklich sich drum kümmern, zumindest eine Geheimhaltungserklärung sich unterschreiben zu lassen und man kann auch schon viel Vorarbeit leisten mit einem Gebrauchsmuster, wenn es auch nicht gut formuliert ist, hat man auch noch ein Jahr lang Zeit, das zu verbessern und so. Deswegen, also das ist mein Tipp auf jeden Fall, mit der Idee weiterzugehen. Auf jeden Fall irgendeine Art von Schutz, bevor man jemandem was erzählt, wo es, nee, eigentlich würde ich es immer machen, außer wenn es Familie ist, bevor man was erzählt. Und also nicht die Idee in die Schublade stecken und denken, ach nee, das ist alles zu schwierig, weil also heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten und Förderungen und ja, also auf jeden Fall weitermachen. Das ist wirklich total schön.
Nicht aufgeben, ja.
Genau.
Du hast ja vorhin erzählt, dass du sogar ein Gebrauchsmuster mal selber geschrieben hast, weil du dich ja auch mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt hast und wahrscheinlich auch an Beispielen geguckt hast, okay, wie werden die geschrieben? Mhm. Und damit hast du sehr viel Vorarbeit für den Patentanwalt geleistet. Wie war das dann in der Kooperation mit ihm oder in der Arbeit mit ihm?
Also das Erste, das habe ich ja, das war noch ganz schlecht geschrieben. Da habe ich auch nie einen Patentanwalt danach genommen. Also deswegen, das ist... Also man hätte auch, ich hatte auch mal eins, da hat die Firma gesagt, ja, das wäre angreifbar, aber das wollen wir nicht tun und wir machen dann trotzdem einen Vertrag und so. Mhm. Heute schreibe ich immer noch sehr viel vor und gebe aber innerhalb des Prioritätsjahres, wo man ja alles nochmal ändern kann und so weiter, suche ich mir dann doch, wenn ich jetzt weiß, okay, das wird jetzt wirklich produziert oder hat zumindest gute Chancen, einen richtigen Patentanwalt. Das braucht man dann, wenn man international geht, sowieso. Da kann man außerhalb der EU auch nichts mehr selber machen. Da muss man immer einen Anwalt haben in dem Land. Ja. Und ist aber auch wichtig, auch manchen Patentanwälten halt so ein bisschen auf die Finger zu gucken. Ich bin ja jetzt in so einem Bereich, wie viele kleine Erfinder auch, wo es halt nicht so hochtechnisch ist, wo es vielleicht so auf den ersten Blick einfache Produkte sind. Und da war meine Erfahrung jetzt zum Beispiel auch einmal, habe ich halt jemanden zugeteilt bekommen, der noch ziemlich unerfahren war, so frisch aus dem Studium und sogar nebenberuflich, nicht nebenberuflich, sondern Teilzeit das Ganze gemacht hat und hat tatsächlich einen super schlechten ersten Anspruch formuliert. Indem er da halt eine Maßangabe reingeschrieben hat, die auch ganz klein nur vom Referenzraum war, also wo ich heute größer und kleiner selber produziere. Und dann habe ich selber, das hätte ich ja nie gemerkt, wenn ich keine Ahnung gehabt hätte.
Stimmt.
Und dann habe ich gesagt, nee, also ich möchte im besten Fall gar keine Maßangabe da drin haben. Und wenn dann so groß, dass es irgendwie wirklich uninteressant wird, wenn man größer oder kleiner ist, weil jeder hätte das jetzt irgendwie 3 Zentimeter größer oder kleiner machen können, hätte das produzieren und verkaufen dürfen. Ne, hätte natürlich kein Patent anmelden können, weil das jetzt technisch nicht weit genug entfernt war, aber ich hätte dem das nicht mehr verbieten können dann. Ne?
Ja.
Und solche Dinge, dann den Patentanwälten auch so ein bisschen auf die Finger zu gucken, ist ganz gut. Und auch die Beschreibung vorher, dass man ein bisschen was an Futter liefern kann. Nun, es ist ja nicht immer so, dass man halt an schlechten, also es gibt tolle Patentanwälte, auch die, mit denen ich arbeite, es haben auch schon mir welche dabei geholfen, Patente zu erweitern, wo ich nicht dran gedacht habe, haben die noch Ideen reingebracht, muss man auch sagen. Also das war eine schlechte Erfahrung, aber ganz viele gute. Und das finde ich halt super. Und man kann halt auch gut zusammenarbeiten, weil man die Dinge versteht, wenn die einem was sagen und so, ne? Also das ist ganz sinnvoll, dass man da ein bisschen mitreden kann dann.
Das mit dem auf die Finger gucken und so ein bisschen schauen, was die machen, ist halt davon abhängig, wie viel Ahnung man selber hat, ne? Also das ist, ich glaube, das ist eine Schwierigkeit für jemanden, der da gerade reinstartet, diesen riesen Berg zu sehen und zu sehen, okay, jetzt muss ich mich da irgendwie mit bisschen mit, zumindest ein bisschen mit auseinandersetzen, aber dabei ist das Ganze total komplex. Wo finde ich jetzt die Infos? Und das dauert bestimmt total lange, bis ich da so richtig drin bin und ob ich das dann wirklich richtig einschätzen kann und so, ne? Ich glaube, das ist für viele gar nicht so einfach, da dann erstmal durchzukommen.
Nee, es ist ja nicht ohne Grund ein relativ umfangreiches Studium. Ne? Man muss ja erstmal Ingenieur oder ne, Chemiker irgendwas in der Richtung sein, plus dieses Zusatzstudium. Also es ist ja nicht ohne Grund so umfangreich. Und es hat ja auch so eine ganz eigene Sprache. Also ich liebe diese Sprache, ich lese Patente wie Romane, ich mache das total gerne.
Das sagen auch nicht viele Leute. Außer
Ja, aber man muss sich
Patentanwälte vielleicht.
da reinfuchsen, weil das wird ja auch, und ich mache das ja mittlerweile auch in meinen Patenten, so ein bisschen so verklausuliert, wenn man nicht möchte, dass es vom Wettbewerber gefunden wird. Ne? Dann beschreibt man das ja so, dass es immer noch fachlich richtig ist, aber dass man das irgendwie gar nicht so richtig versteht, wenn man es so auf den ersten Blick liest. Und ja, das kann man auch so alles erstmal nicht, wenn man das nicht geübt hat oder gelernt hat. Ne?
Ja, du hast dich da echt reingefuchst in das Thema. Ich finde es so cool, wirklich. Aber es kostet halt auch Zeit und Energie, ne? Das muss man halt auch sagen.
Genau.
Ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Ich wollte dich jetzt gerne noch fragen, wie kann man dich denn kontaktieren? Wenn da jetzt jemand da draußen ist, der sagt, boah, die Sonja, die würde ich voll gerne mal kennenlernen. Ich habe vielleicht selber irgendeine Idee oder ich werde gerne einen Innovationsworkshop mit ihr. Wie kann man dich erreichen?
Ja, also wenn es so Business-Themen sind oder so, dann am besten über LinkedIn. Da bin ich halt auch, Sonja Labitzke. Ich bin da nicht besonders aktiv, aber ich gucke immer rein, wenn Nachrichten sind, die lese ich halt. Ansonsten habe ich ja einmal die Webseite, wo ich den Bohngart halt und meine Produkte vermarkte. Über die E-Mail-Adresse info@bohngart.de kann man mich auch immer erreichen. Und es gibt auch noch eine Webseite, weil ich unterstütze ja zum Teil auch Erfinder. Wenn sie sagen, ja, ich habe da so eine Idee, wie mache ich denn jetzt damit weiter? Wäre ja auch meine erste Idee, je nachdem, ne, wie man ausgerichtet ist, ob man das weiter nebenberuflich machen will. Dann kann ich halt auch unterstützen, einen Lizenznehmer zu finden und da die Gespräche zu führen. Und dafür gibt es nochmal eine extra Webseite, die können wir dann in die Shownotes vielleicht packen.
Genau, auf jeden Fall, ja. Ja, schön. Ich danke dir so sehr für dieses, also das war wirklich so ein Inspirationsfeuerwerk für mich
Ach,
und ich
danke.
hoffe für alle anderen auch. Also du bist echt klasse.
Vielen Dank.
Das ist echt so schön. Also ja, allein die ganzen Geschichten, die du schon erlebt hast. Also vielen lieben Dank nochmal, dass du da warst, dass du uns da ein bisschen hast über deine Schulter schauen lassen, sozusagen ein bisschen Einblick gegeben hast. Und ja, danke, danke, danke.
Ich danke dir für die Einladung. Hat mir auch total Spaß gemacht.
Wie schön. Das war das Gespräch mit Sonja Labitzke. Wenn du Sonja kontaktieren möchtest, dann schau gerne mal in die Shownotes, da findest du alle Infos. Abgesehen von der riesigen Inspiration durch Sonja zeigt diese Episode aus meiner Sicht sehr schön, dass es sinnvoll ist, ein bisschen Wissen im Patentwesen zu haben, weil es das Leben einfacher macht, man auch Risiken und Chancen schneller erkennen kann und weil man dadurch auch noch Geld sparen kann, wenn man unnötige Extrarunden vermeidet. Schön, dass du wieder hier im Podcast dabei warst und zugehört hast. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.